Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch mit der Tageslosung von heute. Die steht in Psalm 62, der Vers 9. Ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt euer Vertrauen jederzeit auf ihn. Schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Ich habe das vorgelesen aus der Guten Nachricht. Ja, heute feiern wir den Gottesdienst. Es ist der 11. Sonntag nach Trinitatis und wir feiern diesen Gottesdienst heute mit Abendmahl. Seit langer Zeit mal wieder mit Abendmahl. Wir haben das so vorbereitet, dass es möglichst kontaktlos verteilt wird. Es ist alles vorbereitet. Ihr bleibt dann auf euren Plätzen sitzen. Ich komme rum und teile das aus und wenn der Markus dann das Okay gibt oder ein Zeichen gibt, dann werden wir es ja gemeinsam zur gleichen Zeit jeder an seinem Platz einnehmen. Es ist ja einfach mal eine andere Variante, als wir die bisher kennen, aber nichtsdestotrotz, die Bedeutung ist immer nach wie vor dieselbe. Ja. Das Thema des heutigen Gottesdienstes heißt Wüstenzeiten oder wenn nichts mehr geht. Hat sich für mich ganz spannend angehört, weil ich ja solche Zeiten, wenn nichts mehr geht, ja auch kenne und auch schon oft erlebt habe. Und ja, ich hoffe, wenn es das Thema so ist, wie ich mir das vorstelle, ja, dass ich da eine Menge mitnehmen kann heute. Ja, und wir feiern diesen Gottesdienst heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Lied, das mir spontan eingefallen ist zu dem Thema, ist "Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht". Das möchte ich gern mit euch singen.
Zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein Gebet. Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. Er hört dein Gebet. Versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet.
Durch das Abendmahl wird wahrscheinlich der Gottesdienst heute ein paar Minuten länger dauern, deswegen fasse ich mich kurz. Zu den Bekanntmachungen sind zu sagen, dass die Elisabeth Herwig in dieser Woche Geburtstag hatte. Elisabeth Herwig hatte am 19.08. Geburtstag. Dann ist in dieser Woche der kleine Silas geboren, das Enkelkind von Gabi und Markus Steffen. Ja, der kleine Junge, der benötigt eure Gebetsunterstützung. Er ist gesundheitlich etwas angeschlagen, aber wer das genauer wissen möchte, meldet sich vielleicht einfach bei Markus und fragt nach. Dann wird am 4. September die Mitgliederversammlung stattfinden. 18 Uhr war es, ne? Um 18 Uhr hier. Bitte, bitte? 10:30 Uhr. Es steht auf jeden Fall auf den Einladungen. Okay, Entschuldigung. Schaut am besten nochmal nach. Ich habe jetzt auch keine Einladung hier liegen. Kann auch 18.30 Uhr sein. Wichtig ist, dass ihr euch anmeldet, damit wir die hygienischen Maßnahmen umsetzen können, dass wir genügend Stühle stellen und in ausreichendem Abstand. Bringt eure Masken mit, wie bisher. Desinfiziert euch die Hände, wenn ihr reinkommt. Ihr wisst, die Corona-Fallzahlen sind in den letzten Tagen wieder rasant angestiegen. Wir haben jetzt, mühsam, kann man fast sagen, die Gottesdienste der letzten Zeit geplant und durchgeführt. Es waren immer 3 Gottesdienste. Seid einfach vorsichtig, schützt euch selbst und eure Mitmenschen. Tragt Maske beim Singen. Das ist wichtig, weil ich denke, das Schlimmste wäre, wenn die Gottesdienste wieder gestrichen werden müssten aufgrund der steigenden Fallzahlen und der Gefahr durch die Infektion. Ab September wird es nur noch 2 Gottesdienste am Sonntag geben. Ihr wisst, dass eigentlich sonntags abends um 18 Uhr der Teenkreis immer stattgefunden hat. Der soll auch wieder regelmäßig um 18 Uhr stattfinden. Das heißt, der Vorstand hat beschlossen, 2 Gottesdienste am Vormittag anzubieten. Und zwar einmal um 9.30 Uhr und einmal um 11 Uhr. Nächste Woche ist nochmal ganz normal. 10 Uhr, 11.15 Uhr, wenn sich jemand meldet, und 18 Uhr. Aber ab September solltet ihr euch einen Vormittagstermin aussuchen und euch bitte dafür anmelden. Ich bete noch mit uns und danach hören wir die Predigt. Herr, es ist schön zu sehen, dass sich jeden Sonntag Menschen auf den Weg machen, um dir hier zu begegnen. Du weißt, was jeden Einzelnen in seinem Alltag bewegt, was ihm Sorgen bereitet, ihn belastet, aber auch, was ihn erfreut. Jeder von uns kennt das Gefühl, wenn nichts mehr geht, so wie es heute im Predigtthema heißt. Und ich bin mir sicher, dass du weißt, wie es dennoch weitergehen kann. Du hörst unsere Gebete, wenn die Last der Welt uns zu schaffen macht. Ganz egal, wie diese Last aussieht. Wenn wir dir vertrauen, bist du unsere Zuflucht. Öffne nun unsere Herzen und Sinne für dein Wort. Sei bei uns und lass uns deine Nähe spüren. Amen.
Ja, ihr kennt Mose, also nicht persönlich, aber so aus der Bibel. Wir haben es ja immerhin geschafft, jetzt schon mal einen Aaron in der Gemeinde zu haben. Vielleicht gibt es irgendwann auch noch mal einen Mose.
Hatten wir schon.
Gab es schon, guck. Ach, der hieß Mose, das ist doch schön. Genau, aber den haben wir gerade nicht hier. Der Mose heißt in der Bibel, in der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose begeht einen Mord. Nicht einfach aus Wut oder aus einem Impuls heraus, sondern ganz bewusst. Er schaut sich um, ob keiner guckt, und dann schlägt er zu und hofft, dass es niemand bemerkt. Und am nächsten Tag muss er dummerweise feststellen, es hat doch einer gesehen. Weil er will einen Streit von 2 Israeliten schlichten, und dann sagt der andere: Was willst denn du? Willst mich erschlagen wie gestern den Ägypter? Und das Ganze kommt vor den Pharao und der sagt: Okay, ein Mörder muss getötet werden. Und was tut Mose? Er flieht. Er flieht weit weg über die arabische Halbinsel, über den, die Sinai-Insel weg in, auf die arabische Halbinsel nach Midian. Und dort lebt er für eine sehr lange Zeit. Er lernt eine Frau kennen, heiratet sie, hat einen Schwiegervater, der viele Schafe hat, und er ist Schafhirte. Jetzt ist an dem Schafhirten ja nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Schafhirte ist, da ist viel Verantwortung mit verbunden und es fordert auch einiges an Wissen und Können, um mit den Schafen umzugehen. Aber Mose, der hütet die Schafe ja nicht, weil das sein Traumberuf war, weil er das schon immer mal machen wollte. Und Mose ist einer, der hatte mal ganz andere Ambitionen. Stolzer Nachkomme Abrahams, auch wenn das Volk versklavt war, sie waren stolz darauf. Sie hatten eine Verheißung für ein Land und viele wussten das auch noch. Und Mose war aufgewachsen am Hof des Pharao. Und er hatte garantiert alles mögliche andere im Kopf, als mal Schafe zu hüten irgendwo in einer kargen Steppe. Und sein Hauptjob ist es, einigermaßen saftige Gräser zu finden und ein bisschen Wasser, damit die Schafe gut durchkommen und ein ordentliches Fleisch und Wolle geben. Er hat sein Leben buchstäblich in den Sand gesetzt. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange Mose in der Wüste lebte, nachdem dieser Mord geschah, aber im zarten Alter von 80 Jahren, wissen wir, tritt er vor den Pharao. Und wenn es hier vorne heißt, als er erwachsen geworden war, können wir mal ganz entspannt von ein paar Jahrzehnten ausgehen. Nicht von Wochen, Monaten oder Jahren, sondern wir reden hier wirklich von Jahrzehnten. Eine lange Zeit, in der Mose getrennt lebt von seinem Volk, von da, wo er aufgewachsen war, in einem fremden Land und auch getrennt von Gott. Kennen wir solche Wüstenzeiten? Also Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, in denen du das Gefühl hast, du stehst allein auf dieser Welt. Zeiten, in denen du das Gefühl hast, es geht im Leben weder vorwärts noch rückwärts. Keiner ist da, keiner versteht mich. Keiner scheint sich irgendwie um mich zu kümmern. Und vielleicht werden sogar Beten und Bibel lesen zur lästigen Pflicht, ja zur Qual. Und Gott, also wenn es ihn überhaupt gibt, dann ist er mindestens im Urlaub. Und du lebst irgendwie, schleppst dich durch die Tage und funktionierst, aber Freude am Leben oder gar Ziele oder Ideale, die sind in weiter Ferne. Dann fällt es uns Christen oder vielen Christen relativ leicht, davon Anfechtung zu reden, das als Anfechtung darzustellen. Das ist was, das kommt von außen, außen auf mich ein. Das ist eine Versuchung des Teufels. Und schon habe ich einen Schuldigen gefunden, dem ich alles in die Schuhe schieben kann, auf den ich zeigen kann, der ist schuld. Aber wenn überhaupt, es gibt Anfechtung, ganz klar. Aber wenn überhaupt, in so einem Fall ist es ein Teil der Wahrheit. Wenn es in mir wüst und leer ist, dann hilft es mir nicht, auf andere zu zeigen, der ist schuld, weil die Ursachen ganz, ganz oft einfach in mir sind. Und deswegen Mose hier als Beispiel, weil an Mose, finde ich, kann man wunderbar ein paar Dinge sehen und erkennen. Wobei wir können immer nur Teilaspekte beleuchten bei so einem komplexen Thema. Das eine wesentliche Ursache, die wir hier bei Mose, oder die wesentliche Ursache überhaupt, die wir hier bei Mose finden, ist Sünde. Er begeht einen Mord. Das ist die Ursache bei Mose für seine Wüstenzeit. Und das war selbst, ich habe es ja vorhin gesagt, das ist nicht einfach aus dem Affekt heraus, sondern es war bewusst. Und so begeht er diesen Mord und muss fliehen. Und weil man die Frage auch stellen muss, muss er wirklich. Aber gut, er tut es. Sünde trennt von Gott und von Menschen, das wissen wir. Und der Mose, der erfährt es hier ganz unmittelbar, weil es trennt ihn von seinen Glaubensbrüdern, von dem Volk, zu dem er gehört. Hey, was willst denn du? Willst du mich erschlagen wie den Ägypter? Es trennt ihn von seiner Familie, von seinem Ziehvater, von seiner Ziehmutter. Die trachten ihn nach, ihm nach dem Leben, weil Sünde, beziehungsweise also Mord hier fordert den Tod. Und er ist getrennt von seinem ganzen Volk. Und durch die Trennung von seinem ganzen Volk ist er getrennt von Gott. Und er muss erst mal wieder lernen, später Gott am Dornbusch zu begegnen. Jetzt ist es ja so, nicht jeder von uns bringt jemanden um, Gott sei Dank. Ich hoffe von uns hier gar keiner, irgendjemanden. Aber es gilt das Grundsätzliche, Sünde trennt. Und egal wie groß oder wie klein sie ist, das Problem, das Problem ist aber nicht die Sünde. Ist schon das Problem, aber der Punkt ist es, wie gehe ich hinterher mit um? Und der Mose, anstatt einzugestehen, Buße zu tun, umzukehren, haut er einfach ab und sucht es weiter. Er stellt sich seiner Verantwortung nicht. Ja, vielleicht wäre es ja auch so gewesen, wenn er vor Gericht gekommen wäre und hätte das genau erklärt. Wie war das? Vielleicht wäre er damit durchgekommen. Vielleicht auch nicht. Aber er stellt sich nicht seiner Verantwortung und haut einfach ab. Und so kommt zur eigentlichen Sünde eben auch noch ein darauffolgendes Fehlverhalten. Ich habe das mal beschreibt das mal als geistliche Fehlhaltung. Es ist jetzt völlig egal, ob der Mose seine Tat rechtfertigt, weil die Ägypter ja so schlimm zu den Israeliten waren, oder ob er gute Argumente findet, oder ob er sie verdrängt oder gar verleumdet. Das Ergebnis ist, in dem Mose entsteht ein Ungleichgewicht. Und dasselbe passiert heute tausendfach im Leibe Christi, dass Menschen das, was sie tun, rechtfertigen, obwohl es falsch ist, verleugnen oder verdrängen oder tief in sich vergraben. Und so kommt es zu einer Fehlhaltung, zu einer Fehlstellung. Wir kennen das von Körpern, wenn jemand geboren wird, zum Beispiel mit einem zu kurzen Bein, ja, so ein Stückchen zu kurz. Und der läuft jahrelang damit durchs Leben, kommt irgendwann, kriegt er eine schiefe Hüfte und der ganze Körper wird im Laufe der Zeit, bekommt eine Fehlhaltung. Und so ist eben hier eine Fehlhaltung im geistlichen Sinn. Und dasselbe findet auch im normalen Leben statt. Ja, wir wissen, dass was falsch läuft im Leben. Ja, ich lebe nicht, sondern ich werde gelebt. Alles wird von den Umständen bestimmt. Und ich finde immer gute, ausreichende Gründe, nichts verändern zu müssen. Ja, und bin eigentlich todunglücklich in meinem Leben. Und weiß am Schluss vielleicht immer nimmer mehr aus und ein. Das Problem des Mose ist, er bleibt Jahrzehnte in dieser Fehlhaltung und lebt nicht das, was er eigentlich leben könnte. Jetzt kann man natürlich argumentieren, und das Argument ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Gott ja am Ende was Gutes draus macht. Ja, Gott hat ja den Mose da rausgeholt, nach 50 Jahren. Und er hat ihn berufen und am Ende des fünften Buch Mose, glaube ich, ist es, heißt, dass er der größte Prophet der Geschichte war. Ein größerer nach ihm ist nie aufgestanden. Solche Dinge passieren, auch heute. Auch heute passiert es immer wieder und vielleicht sogar öfter, als wir es wahrnehmen. Viele von euch kennen vom Hörensagen zumindest den Bruder Andrew. Ja, den Gründer von Open Doors. Ja, das ist ein Mörder. Ein vielfacher Mörder. Die haben im Krieg auf den Philippinen, waren die in einem Dorf, waren in einem Minenfeld reingeraten. Da sind sie auf die Einheimischen in Wut geraten und haben ein ganzes Dorf ausradiert. Er und seine 20 Mann. Also sowas gibt es auch heute, dass Gott jemand, der katastrophale Dinge getan hat, beruft. Aber dahinter kann ich mich eben auch wunderbar verstecken, sagen, ich muss nichts tun, Gott wird es ja irgendwann richten. Und dann sieht es sogar noch richtig fromm aus. Es ist und bleibt aber eine Fehlhaltung und aus einer Sünde heraus und sie ist falsch. Egal, ob Gott irgendwann was Gutes draus macht oder machen kann oder nicht. Es ist aber zu einseitig, geistliche Fehlhaltung nur von Seite von Sünde zu betrachten. Die kann auch anders entstehen. Zum Beispiel durch ein falsches Gottesbild. Ja, ich bin Christ, dann muss es mir doch gut gehen und Gott muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und daran sind schon manche gescheitert. Es gibt viele, die so denken und dabei ist uns sowas überhaupt nicht verheißen. Also Fehlhaltung kann, muss aber nicht unbedingt von Sünde kommen. Aber aus der Fehlhaltung entsteht mehr. Ich habe vorhin das Beispiel mit der Hüfte gebracht, weil ein Beispiel wäre, eins, was entsteht, wäre geistliche Unterernährung. Und hier wird es eben für uns als Christen dann auch besonders gefährlich, weil durch verdrängte oder gerechtfertigte Sünde oder durch eine dauerhafte Fehlhaltung sind wir permanent getrennt von Gott. Es fließen eben nicht Ströme lebendigen Wassers, sondern im besten Fall Tröpfels. Ja, der Kanal ist verstopft und die Folge ist, wir sind geistlich unterernährt. Und das Fatale dabei ist, ich kann da dabei besonders fromm sein. Ich kann Bibel lesen, ich kann beten, kann mich mit geistlichen Liedern, Predigten und Büchern vollstopfen. Aber es ist nicht das Entscheidende, was geht alles rein, sondern was kann ich verdauen? Was kommt von dem, was in mich reingeht? Was kommt von dem an? Was setze ich? Was verändert mein Leben? Und so kann man geistlich verarmt wunderbare theologische Debatten über Bibel und Glaube führen und es verändert nichts in mir. Eine weitere Folge, die wir bei Mose sehen von geistlicher Fehlhaltung, ist Isolation. Der Mose, der ist allein, nicht tagelang, nicht wochenlang, sondern Monate, immer wieder. Es heißt im Kapitel 3 im zweiten Buch Mose, er trieb die Schafe bis zum Horeb. Wenn man sich das anguckt, das sind von Midian mal ganz entspannt 300-400 Kilometer mit Schafen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Kilometer man am Tag über karge Weide mit Schafen kommt. Habe ich noch nie ausprobiert, aber da bist du nicht Wochen unterwegs. Da bist du ganz schnell mal ein halbes Jahr weg, allein. Einsam. Und der Kerl hat Frau und Kinder, gell? Monatelang isoliert. Und am Ende von so einer langen, ja, wenn du von allen getrennt bist, steht eventuell die völlige Erschöpfung. Das sehen wir jetzt hier bei Mose nicht, das finden wir dann bei Elia. Ja, als er so viel versucht hat, selbst zu tun für Gott, endet er psychisch und physisch völlig am Ende unter einem Busch in der Wüste. Und will sterben. Und das Sterben wollen, das ist ja die letztmögliche Form der Flucht überhaupt. Und die finale geistliche Erschöpfung, das wäre dann, und das habe ich leider schon auch im engeren Bekannten- und Verwandtschaftskreis erlebt, dass ich meinen Glauben verliere oder ablehne, weil es einfach nur noch Krampf ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Jetzt muss man natürlich, also, dass ich durch etwas Inneres, durch etwas, was aus mir herauskommt, in einer Wüstenzeit lande. Jetzt gibt es aber auch noch die andere Seite, die dürfen wir nicht vergessen. Es gibt auch Situationen, wo Gott das bewusst mit uns tut. Das Beispiel ist Jesus schlechthin, er wird in die Wüste geführt. Ja, das ist nicht einfach, weil er irgendwie Mist gebaut hat, oder was in seinem Leben schief läuft, sondern hier geht es um die Vorbereitung, um eine besondere Vorbereitung für ihn. Und in der Bibel, wenn man da reinschaut, wenn Menschen in der Wüste sind, jetzt nicht einfach, weil die Wüste da ist, sondern rausgehen in die Wüste, dann ist die Wüste immer auch ein besonderer Ort. Ein besonderer Ort der Begegnung, ein besonderer Ort der Grenzerfahrung und ein Ort der Reinigung. Jetzt habe ich einige Gedanken gesagt über Ursachen, auch über Gefahren. Aber jetzt muss es doch eine Wende geben. Da muss ich doch irgendwie rauskommen. Ja, diese Wende gibt es. Wüstenzeiten bei allen Risiken und Gefahren bergen auch Chancen. Chance auf Veränderung, Chance auf Wachstum. Und zwar ganz egal, warum und wie ich da reingeraten bin. Interessant finde ich bei Mose, bei diesem recht knappen Bericht eigentlich, dass es hier überhaupt nicht um Buße geht. Ja, Gott fordert hier nicht, du musst erstmal dieses und jenes tun, damit ich dich gebrauchen kann. In anderen Situationen ist es vielleicht dran. Und da ist es vielleicht auch dran, Wiedergutmachung zu leisten. Aber das alles hier wird bei Mose nicht gefordert. Nein, durch diese lange Wüstenzeit hat sich in dem Mose etwas verändert. Gott hat Mose verändert. Und so geht's im Kapitel 3, lesen wir, dass Mose neugierig geworden ist. Das ist so eine Situation, die kann sich von uns keiner so richtig vorstellen. Du läufst in die Wüste und wenn man sich das anschaut, es ist Steppe da am Sinai. Da ist viel Stein, da ist viel Sand und da ist ab und zu mal ein Fleckchen Gras. Und das ist, sieht dann so aus wie die braunen Stellen bei uns oben auf der Wiese. Ja, wenn man da guckt, wo es jetzt nicht geregnet hat, wie das Gras so gemütlich vor sich hingedorrt hat, so schaut es dann aus. Und da brennt plötzlich ein Busch von Weitem. Es ist so ein Buschfeuer ja nichts Ungewöhnliches. Es brennt halt ein Busch, weil es zu heiß war, kommt vor. Aber der Busch verbrennt nicht. Jetzt stehst du da, steht der Mose da mit seinen Schafen und können sagen, gut, brennt halt ein Busch. Interessiert mich nicht. Geh weg. Oder ich habe die Verantwortung für die Schafe, da kann ich jetzt nicht irgendwie was anderes machen. Nachher kommt irgendein Viech, frisst die auf oder reißt mir die halbe Herde in zwei oder verstreut sie. Nee, habe keine Zeit. Und der Vorteil der Wüste ist, solche besonderen Dinge auffallen. In unserem normalen Alltag, in so unserer Alltagswüste, merken wir oft Dinge gar nicht. Ja, wenn da was Besonderes auftritt, läufst durch Hersfeld und da leuchtet irgendwie noch ein besonderes Licht, übersieht man es vielleicht, weil ja ständig irgendwo was leuchtet und blinkt. Und ich würde es vielleicht unter den 1000 Alltagseindrücken übersehen. Der Mose, wie gesagt, hätte sich umdrehen können, sagen, Blödsinn, komische Erscheinung, halte ich mich lieber fell, neumodisches Zeug brauche ich nicht. Nein, Mose ist neugierig und er will das erforschen, der will das rauskriegen. Gott hat ihn neugierig gemacht. Anderes, was wir bei Mose entdecken, er ist bescheiden geworden. Wer bin ich, heißt ein paar Verse weiter, dass ich Israel befreie. Ja, vor vielen Jahren, da ist er noch als Privaträcher aufgetreten, hat Selbstjustiz geführt, hat gemeint, er könnte irgendwas ändern. Hier komme ich, Mose, und ich verändere die Welt. Und in der Wüste hat Mose gelernt, mit solchen Aktionen werde ich gar nichts verändern. Es ist in unserer jüngeren Geschichte ganz spannend. Ich habe erst kürzlich den Film mir nochmal angeschaut, Mahatma Gandhi. Der hat die Engländer nicht vertrieben durch Einzelaktionen, durch Mordanschläge, sondern indem er die Massen überzeugt hat zum zivilen Ungehorsam. Martin Luther King ja genauso. Einfach das Spiel nicht mehr mitmachen. Und er selber war ganz viel im Hintergrund. Und ganz interessant, da habe ich erst vorgestern noch mal drüber gelesen, über Nelson Mandela. Sein Widerstand wurde erst wirkungsvoll, als er im Gefängnis saß. Die Anschläge vorher, der bewaffnete Widerstand, der hat nichts gebracht. Und als er im Gefängnis umgedacht hat und angefangen hat, Versöhnung zu predigen, hat sich manches verändert. Es ging nicht alles immer gewaltlos zu, wissen wir auch, aber fand ich interessant, nochmal nachzulesen. Da wird der Mose bescheiden und merkt, mit meinen Aktionen erreiche ich nichts. Ja? Und auch für uns, denke ich, ist es ganz gut zu lernen in solchen Zeiten oder überhaupt zu lernen, die Welt dreht sich nicht um mich, ich bin nicht derjenige, der die Welt verändert. Und wenn ich mal nicht da bin, dann geht die Welt auch nicht unter. Das finde ich persönlich sehr entlastend inzwischen. Nicht ich trage die Last der Welt oder die Last der Gemeinde Jesu auf dem Rücken, sondern Gott ist am Handeln. Und in der Zeit, als Mose in der Wüste ist, da bereitet Gott ihn vor, auf das vor, was Mose so notwendig braucht, um Israel freizumachen. Ein drittes, was Mose lernt, ist Bereitschaft, Hilfe anzunehmen. Als Mose feststellt, ich bin dem Ganzen nicht gewachsen, ich bin nicht in der Lage, Israel zu befreien, was soll denn das? Bekommt er zum einen Aaron an die Seite gestellt. Und also argumentiert er, wenn ich da hingehe, wer glaubt mir denn? Und sagt Gott zu ihm, Mose, du siehst deinen Stab, werf ihn auf den Boden. Und der Stab wird zur Schlange, zur giftigen Schlange. Und Mose, der weicht erschrocken zurück. Und Gott sagt, greife diese Schlange. Und da weiß der Mose, jetzt habe ich gelernt, ja, in der Wüste, wenn ich die ganz schnell direkt hinterm Kopf greife, dann passiert mir nichts, dann kann sie nicht beißen. Aber Gott sagt, nimm die Schlange am Schwanz. Und er nimmt diese Schlange, er gehorcht Gott und die Schlange wird zum Stab. Und so gibt Gott ihm ein Wunder an die Hand, mit dem er seine Sendung bezeugen kann. Mose handelt nicht mehr aus sich selbst, aus seinem eigenen Denken und Energie, sondern er ist bereit, sich unterstützen zu lassen von Aaron und von Gott selbst. Und ein viertes habe ich noch gefunden, der Mose hat gelernt, Rückgrat zu beweisen. Damals ist er einfach geflohen vor den Schwierigkeiten, er ist einfach abgehauen, ohne sich zu stellen, ohne die Verantwortung auf sich zu nehmen, abgehauen von seinem Volk, abgehauen vom Pharao, abgehauen aus Ägypten. Und als es jetzt hier zu Schwierigkeiten kommt vom Pharao, lief ja nicht alles glatt, Mose kam ja nicht zurück und die Israeliten haben gesagt, ja hurra, endlich unser Befreier da, komm für uns, wir laufen dir alle hinterher. Die waren erstmal unheimlich skeptisch. Dann ist er zum Pharao, der hat ihn erstmal ausgelacht und dann gingen die Schwierigkeiten erst richtig los. Und dann haben die Israeliten rumgemeckert, es gab Ärger mit dem Pharao, das war mit Sicherheit eine schwere Zeit. Und Mose hält durch, er läuft nicht weg, er beweist Rückgrat. Außer aber aus dem Hintergrund, dass er weiß, ich stehe hier nicht allein. Das darf man nicht vergessen. Es ist tatsächlich so, dass Gott solche Zeiten, solche Wüstenzeiten nutzt. Nicht zwingend wie bei Mose. Aber ohne diese Zeit wäre Mose nicht bereit gewesen für seine Aufgabe. Und auch wenn Gott diese Zeit nicht verursacht hat, dann nutzt er sie doch. Und wie gesagt, im zarten Alter von 80 Jahren tritt Mose vor den Pharao. Die Frage stellt sich natürlich trotzdem für jeden, der so eine Zeit erlebt hat. Die Frau hat ja schon gesagt, sie kennt auch solche Zeiten und ich glaube, viele von uns tun das. Es funktioniert natürlich einfach nicht wie bei Baron Münchhausen, dass man sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht. Das hat noch nie funktioniert. Es gibt aber auch keine Patentrezept. Sag, mach das oder mach das. Also so das Patentrezept, lese nur genug Bibel, bete genug oder geh genug in Gottesdienst. Beim einen hilft es, beim anderen sagt, um Gottes Willen, bloß das nicht. Und da müssen wir einfach zugestehen, dass wenn wir solche Zeiten haben, dass Gott hier sehr individuell handelt mit jedem von uns. Und das ist ja auch das, was wir, als wir jetzt über Leidenschaft gesprochen hatten, über Gottes Leidenschaft zu uns, das ist ja auch das Besondere, was unsere Beziehung zu Gott und Gottes Beziehung zu uns ausmacht, dass Gott eben nicht pauschal macht es alles so und dann ist richtig, dann wird es schon. Sondern er erkennt unsere Bedürfnisse und weiß, wie wir ticken, wie er uns gemacht hat und geht darauf ein. Und so vielfältig, wie ich in eine Wüstenzeit hineinkomme, so vielfältig sind auch die Wege wieder heraus. Hilfreich ist mit Sicherheit, wenn ich es erkenne, dass ich überhaupt in einer drin bin. Vielleicht ist es auch hilfreich, mit jemandem zusammen oder auch im Gebet die Ursache zu entdecken, gerade wenn es zum Beispiel um Sünde handelt oder um eine Fehlhaltung. Und dann muss ich mir das eingestehen. Hilfe suchen, Hilfe annehmen, also das, was wir bei Mose dann so ein bisschen auch entdecken. Und vielleicht entdecken, dass ich nicht ganz allein bin. Dass Gemeinde Jesu mehr ist, als eben im Bibelkreis oder im Gottesdienst zusammensitzen und sich hinterher nett zu unterhalten, sondern dass Gemeinde Jesu und dass wir da reingestellt sind, um uns gegenseitig zu stützen und zu tragen. Das ist, so wie ich das verstehe, die Idee, die hinter dem Ganzen steckt. Ich möchte mit einem Gedicht schließen von Sarah Dorn. geschrieben vor 2 Jahren. Manchmal gleicht mein Leben einer Wüste Zinn. Mein ganzes Streben hat dann wieder keinen Sinn. In diesen wüsten Tagen möchte ich nur schreien, kann nur zittern oder zagen, fühle hilflos mich und klein. All mein Gottvertrauen flieht in diesen Zeiten fort, kann auf Gott nicht schauen, sehe nur Ödnis an einem Ort. Bin dann blind für alle Schönheit und weiß nicht, was mir geschieht, fühle nur noch Dunkelheit und wähne mich ungeliebt. Doch da ist der eine, er ist treu, er ist gerecht, er räumt weg die Felsensteine, er steht zu seiner Magd, zu seinem Knecht. In meinen Mitleidspausen flüstert er mir zu, du kannst trotzdem mir vertrauen, mein geliebtes Kind bist du. Amen.
Begleite dich auf Schritt und Tritt, und was dein Herz bewegt, geht nicht an mir vorbei. Deine Träume vergess ich nicht und halte dich im Gleichgewicht. Wenn der Boden unter den Füßen zu beben scheint, komm und ruh dich aus, lass die Gedanken langsam fliegen. Komm und ruh dich aus bei mir. Komm und ruh dich aus, lass deine Sorgen bei mir liegen. Komm und ruh dich aus bei mir. Und jedes Glück und jede Euphorie, jeder Augenblick deiner Fantasie, werden mit mir teilen und im Herz eingravieren. Und jeden Moment der Melancholie neutralisiere ich mit reiner Harmonie. Und was du nicht tragen kannst, wird ausrangiert. Komm und ruh dich aus, lass die Gedanken langsam fliegen. Komm und ruh dich aus bei mir. Komm und ruh dich aus, lass deine Sorgen bei mir liegen. Komm und ruh dich aus bei mir. Lege deine Sorgen nieder, meiner Hand. Du brauchst sie nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass Zweifel einfach los, lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Ich lese den Psalm für diese Woche. Das ist Psalm 145, die Verse 1 und 2, 14 und 17 bis 21. Du, mein Gott und König, dich will ich rühmen, immer ohne Ende will dir danken. Jeden Tag will ich dir danken, immer ohne Ende will ich dich preisen. Er hält alle, die sich nicht halten können, und richtet die Niedergebeugten auf. Der Herr ist gerecht in seinem Handeln und gütig in allen seinen Taten. Er ist denen nahe, die zu ihm beten, allen, die aufrichtig zu ihm beten. Er erfüllt die Bitten derer, die ihm gehorchen. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr beschützt alle, die ihn lieben, doch die, die ihn missachten, macht er zunichte. Ich will den Ruhm des Herrn verkünden und alles, was lebt, soll ihm danken. Ihm, dem heiligen Gott, immer und ohne Ende.
Vor dir mein Herz zur Ruhe vor dir. Atmet meine Seele auf vor dir. Fallen meine Masken ab vor dir. Vor dir werden meine Sorgen klein. Vor dir werden meine Wunden heil. Vor dir mach ich meine Fäuste auf. Vor dir, in deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Deine Wahrheit sehen vor dir, müssen alle Schatten fliehen vor dir, stehe ich in deinem Sieg vor dir.
Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater, vor dir kommt das Herz zur Ruhe. Vor dir atmet die Seele auf. Vor dir werden Sorgen klein und Wunden heil. Vor dir legen wir unsere Masken ab und unsere Sorgen nieder. In deinem Licht wollen wir leben und bekennen, dass du der Herr bist, der seinen Sohn aus Liebe zu uns geopfert hat. Das wollen wir nie vergessen. Wir kommen nun an deinen Tisch, um gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Doch vorher bekennen wir unseren christlichen Glauben. Steht dazu bitte auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen. Meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Stück vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Herr, ich bin nicht würdig, bin oft so weit weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich. Nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Amen.
Jetzt lasst uns zusammen Abendmahl feiern. Das Abendmahl, das steht für die Erinnerung an unsere Versöhnung mit Gott und Gottes Versöhnung mit uns und mit unseren Mitmenschen. Abendmahl, das steht für die Gemeinschaft, die wir mit unserem Herrn Jesus Christus und untereinander haben. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Du willst mit uns und in uns leben. Wir sind uns bewusst, dass vieles in unserem Leben nicht so läuft, wie du es gedacht und du es dir vorgestellt hast. Wir sind uns bewusst, dass wir, obwohl wir zu dir gehören, immer noch Sünder sind. Und dass wir aus uns heraus vor dir nicht bestehen können. Deswegen möchten wir dir alles vor die Füße werfen, was uns beschwert und belastet, alles, was uns gefangen hält, alles, was falsch läuft in unserem Leben. In der Stille bringen wir es vor dich. In der Bibel ist uns zugesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er Gott treu und gerecht. indem er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Als Antwort auf diese Zusage Gottes beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist bei uns, wenn wir das Brot brechen. Im Vertrauen auf deine Gegenwart und deine Nähe kommen wir an deinem Tisch zusammen, um Abendmahl zu feiern. Lass uns zu denen werden, die wir nach deinem Willen sein sollen, Schwestern und Brüder. Amen. Für die praktische Durchführung zu Hause laden wir euch jetzt ein, euch Brot und Saft oder Wein bereitzustellen, wenn nicht schon geschehen. Ich spreche dann die Einsetzungsworte und lade jeweils ein, dann gemeinsam das Brot zu essen oder eben den Traubensaft zu teilen, so wie wir es dann hier im Gottesdienst auch gemacht haben. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Jetzt lasst uns gemeinsam das Brot essen. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes mit euch in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns jetzt gemeinsam den Saft der Trauben trinken. Verbunden untereinander und mit unserem Herrn Jesus Christus sagt uns die Bibel zu: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
Wenn dein Segen in Strömen fließt, du mir mehr als genügen gibst, dir gehört mein Lob. Und dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühl, in der Wüste und ohne Ziel, dir gehört mein Lob. Jeder Segen, den du schenkst, wird zum Lob für dich. Und selbst wenn ich im Dunkeln stehe, gilt das für mich. Jesus, dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob, deinen Namen preise ich, Herr. Dir gehört mein Lob, wenn die Sonne am Himmel scheint, es das Leben gut mit mir meint. Dir gehört mein Lob. Und dir gehört mein Lob, wenn der Weg auch nicht einfach ist, sich mein Lobpreis mit Leiden mischt, dir gehört mein Lob. Jeder Segen, den du schenkst, wird zum Lob für dich. Und selbst wenn ich im Dunkeln stehe, Herr, gilt das für mich. Jesus, dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob, deinen Namen preise ich, Herr. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob, deinen Namen preise ich, Herr.
Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Euch allen einen gesegneten Sonntag.